Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Schlagt mal mit mir auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir befinden uns immer noch in unserer Bibelstudienreihe durch den 1. Korintherbrief und hangeln uns von Kapitel zu Kapitel, versuchen zu verstehen, was Gott uns mit diesem Brief sagen möchte. Ein Brief aus dem 1. Jahrhundert für uns Menschen im 21. Jahrhundert. Und wie ich es immer wieder in den letzten Wochen gesagt habe, sind die Kapitel, in denen wir aktuell stecken, seit Kapitel 7, sind Kapitel, wo Paulus Themen aufnimmt, die die Korinther beschäftigt haben. Es ging um Ehe, um Witwenschaft, Scheidung, Wiederheirat, Gewissensfragen. Dann ging es um das heiße Thema Kopftuch. Ich denke, einige können sich daran erinnern, die da waren. Wir hatten das letzte Mal das Thema Abendmahl und jetzt kommen wir endlich ins Kapitel 12, dort, wo es um die Geistesgaben geht. Geistesgaben ist unser Thema heute. Ich habe es auch betitelt Werkzeuge des Heiligen Geistes. Wir werden uns in den Kapiteln 12 bis 14 etwas länger aufhalten. Kapitel 12 bis 14 ist im Prinzip die einzige Gottesdienstordnung, wenn man das so nennen möchte, die einzige ordentliche Auflistung von dem, was in einem Gottesdienst passieren soll, im gesamten Neuen Testament. Es gibt hier und dort mal Hinweise, was man tun sollte, wenn man miteinander als Christen zusammenkommt. Okay, beten, aus der Bibel lesen, predigen, das finden wir auch in anderen Briefen. Aber wie überhaupt so eine Gemeinschaft aussah, was sie so gemacht hat, ist wirklich so im Detail uns nur im 1. Korintherbrief überliefert. Ausgehend natürlich von Kapitel 11, wo es dann auch um das Abendmahl geht. Aber in Kapitel 12 bis 14 sehen wir, wie auch die Gemeindemitglieder auch interagiert haben im Gottesdienst. Und die Kapitel 12 bis 14 sind sehr komplexe Themen und auch viele Themen werden dort abgearbeitet, die vielen Christen inzwischen Fragezeichen in die Gesichter bringen oder auch manchmal für Streit sorgen. Deswegen werden wir uns da ein bisschen Zeit nehmen und nicht zu schnell dadurch jagen. Eigentlich wollte ich heute mit euch das Thema Geistesgaben und Geistestaufe thematisieren und dann habe ich doch gemerkt, okay, langsam, Waldemar, erstmal Geistesgaben und wir werden uns das nächste Mal, wenn wir uns treffen, mit dem Thema Geistestaufe beschäftigen. Und ich rate euch zu kommen, denn das ist auch ein heißes Thema. Und wenn du dachtest, du weißt alles über dieses Thema und du weißt, was ich sagen werde, du weißt es nicht. Kommt dann gerne wieder und dann gehen wir da in dieses Thema. Aber jetzt erstmal werden wir uns auf die Geistesgaben stürzen. Obwohl die Geistesgaben, wir werden gleich den Text miteinander lesen, obwohl dieses Kapitel so einzigartig ist und uns einen so starken Einblick gibt, wie Gemeinde und auch Gottesdienst das Miteinander mit Christen funktionieren soll, ist es interessant, dass das ein Kapitel ist, was von vielen Christen in der Praxis faktisch geleugnet wird, was nicht vorkommt, was nicht besprochen wird und erst recht nicht praktiziert wird. Wir werden uns ein paar Stellen mal anschauen. Und ihr werdet schnell sehen, dass gewisse Elemente irgendwie nicht so sehr auftauchen, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern oder wenn du dir die gottesdienstliche Landschaft anschaust im 21. Jahrhundert. Aber das ist kein Problem des 21. Jahrhunderts, denn schon im 1. Jahrhundert gab es genau diese Probleme. Immer und immer wieder musste Paulus daran erinnern, dass man die Geistesgaben nicht vernachlässigen soll, und dass man sie nicht an den Rand drängen soll, sondern dass man sie ausüben soll. Paulus hat die Korinther wiederholt aufgefordert, die Geistesgaben nicht zu vernachlässigen. In dem Brief an die Thessalonicher sagt er genau dasselbe. Bitte tut das nicht ab, sondern schätzt diese Dinge, habt einen guten Umgang mit diesen Dingen. Und auch Timotheus muss da wiederholt daran erinnern, übrigens, die Geistesgabe in dir sollst du nicht vernachlässigen, sondern sie neu entfachen. Also irgendwas ist da in uns Christen, was uns dazu treibt, die Geistesgaben irgendwie beiseite zu schaffen. Und das ist auch etwas, was uns als Gemeinde betrifft. Ich habe das einmal erlebt. Wir hatten mal eine Predigtreihe zum Thema Heiliger Geist. Einige können sich vielleicht erinnern, das ist jetzt schon 2018 war das. Und ich hatte über das Sprachengebet gepredigt in einer Predigt und eine ganz ruhige Schwester aus der Gemeinde, ich sag nicht wer, aber eine ganz unscheinbare ruhige Schwester, ihr kommt gar nicht drauf, wer das ist, kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, du Waldemar, ich habe gemerkt, das, was du gerade gepredigt hast, das war mal Wahrheit in meinem Leben, aber das findet nicht mehr statt. Ich habe mal diese Gabe vor vielen Jahren empfangen, aber das schläft und ich weiß nicht, wie man neu anfangen soll. Okay, dann, sie wurde ermutigt durch die Predigt, das wieder neu zu entfachen. Dann haben wir miteinander gebetet. In dem Augenblick ist gar nichts passiert, aber ich kriegte dann am Nachmittag einen Anruf voller Freude, voller Explosion. Waldemar, du glaubst nicht. Ich glaube. Du glaubst gar nicht, was passiert ist. Und sie war wieder voll happy, dass sie wieder im Prinzip back to the roots, wieder zurück zu dem gekommen ist, was Gott ihr schon einmal aufs Herz gelegt hatte. Also das Unterdrücken von Geistesgaben liegt irgendwie dem natürlichen Menschen in den Genen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch miteinander sprechen. Was könnt ihr euch vorstellen, ist eine Frage jetzt an euch, was Christen oder auch Gemeinden dazu antreiben kann, dieses ganze Thema der Geistesgaben abzulehnen oder es nicht so sehr in den Vordergrund zu rücken, so dass man es halt irgendwann auch gar nicht mehr sieht. Was können das so für Gründe sein? Was denkt ihr? Habt ihr schon mal gehört, dass mit diesem Thema Geistesgaben auch ungut umgegangen wurde? Die Angst, ganz konkret auch die Angst, also das, was ihr gesagt habt, ist richtig. Ich persönlich habe vor allem im Blick die Angst vor Missbrauch. Wenn wir da eine Tür aufmachen und was weiß ich, was dann alles passiert, wenn da irgendwelche komischen Typen kommen und irgendjemand durchdreht, irgendwelche spirituellen Dinge dann abgehen, haben wir das dann überhaupt noch im Griff und wird das nicht eigentlich missbraucht, was vielleicht gut wäre? Und weil wir da Angst haben vor einem Missbrauch, schieben wir das zur Seite und thematisieren es dann gar nicht. Das ist etwas, was mir eigentlich oft begegnet. Interessant, dass das nicht kam, aber ist nicht so schlimm. Ich finde interessant, dass wenn das kommt, wir haben Angst vor einem Missbrauch und wir uns dann in den Korintherbrief begeben, gab es in Korinth Missbrauch von Geistesgaben? Ja, aber sowas von. Die Briefe sind Situationsschreiben und Paulus geht auch auf die Situation dort ein, was dort abgeht. Das Abendmahl, könnt ihr euch noch erinnern, da hat er ganz konkret gesagt, hey Leute, ihr wartet nicht aufeinander, wenn ihr zum Essen kommt und dann das Mahl feiern wollt, sondern jeder ist irgendwie sich selbst genug und ihr achtet vor allem nicht auf die, die zu wenig haben. Das ist die konkrete Situation. In Korinth war ein massiver Missbrauch an Geistesgaben. Und das Interessante ist, dass Paulus nicht sagt, hört mal lieber auf, lass es mal lieber sein, wir legen das erstmal auf Eis für ein, zwei Jahre und irgendwann, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dann fangen wir mal wieder an. Sondern ganz im Gegenteil, er sieht den Missbrauch und beginnt seinen Brief im ersten Kapitel damit, dass er Gott dankt für die Vielfältigkeit der Charismen, der Geistesgaben, die in dieser Gemeinde sind. Und sagt dann in Kapitel 12 bis 14, strebt, eifert, strebt nach den Gaben. Das ist ganz interessant, dass er beim Missbrauch nicht sagt, okay, wir lehnen es jetzt ab, sondern er dazu auffordert, das, was Gott gegeben hat, richtig und anständig, so sagt er es an einer Stelle, anständig zu gebrauchen. Versteht ihr den Gedanken? Wir dürfen nicht, weil irgendjemand dieses Thema missbraucht und es gibt massiv viel Missbrauch in diesem Bereich, kann nicht unsere Schlussfolgerung sein, deswegen lassen wir das mal lieber sein und wollen uns nicht die Finger verbrennen. Denn, das habt ihr auch schon mal von mir gehört, es gibt viele Menschen, die dieses Buch missbrauchen, oder? Es gibt Sekten ohne Ende, auch in Deutschland. Was machen wir jetzt damit? Dann sagen wir, okay, das fassen wir mal lieber nicht an. Wir lesen lieber nicht darin, nicht, dass es zu einem Missbrauch in unserer Gemeinschaft kommt. Das ist natürlich niemals Sinn der Sache, sondern wir sagen, okay, Herr, gib uns Weisheit und auch Demut, das in der richtigen Art und Weise auch zu nutzen, was du als Geschenk und Gabe gibst. So wie wir das mit der Bibel machen, so wie wir das mit Beten machen, das, was Gott uns gibt, das nutzen wir, sollten wir es auch mit dem Thema der Geistesgaben machen. Lass uns gemeinsam mal starten. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Und neben dem Missbrauch und inadäquaten Gebrauch gab es wohl in Korinth auch eine Art anderer Vorbehalte innerhalb dieser Gemeinde. Wir lesen die Verse 1 bis 3 vorerst. Wer möchte mal laut lesen? Bitteschön. Genau, es gab anscheinend nicht nur den Missbrauch, sondern es gab wahrscheinlich auch eine Gruppierung, dass es Vorbehalte gegenüber diese Geistesgaben gab. Was passiert da überhaupt, wenn Menschen sich dem Geist Gottes widmen und öffnen? Was passiert dann mit denen? Er spricht dann auch über das Sprachengebet später. Es kann sein, dass er hier drauf auch anspielen möchte. Was kommt da von den Lippen von denen, die dann in unbekannten Sprachen beten? Ist das nicht vielleicht gefährlich? Weil wir kommen ja auch aus religiösen Strömungen und es ist oft eine Masche des Satans, das, was Gott macht, auch zu kopieren und zu pervertieren, zu verkehren ins Negative. Und hier haben wir es, ihr gehörtet zu den Heiden und ihr gehörtet im Prinzip Götzen, ihr wart fortgerissen, hingezogen zu den Götzenbildern. Und jetzt geht es darum, was passiert, wenn jemand im Geist Gottes redet. Und viele Christen können mit dem Heiligen Geist relativ wenig anfangen. Aber für Paulus ist klar, wer sich wirklich im Einflussbereich des Heiligen Geistes befindet, wird Jesus als Herrn ehren. Es ist nicht möglich, Jesus diesen Platz streitig zu machen, wenn man wirklich vom Heiligen Geist beeinflusst ist und das eine Jüngerschaft und das Glaubensleben prägt. So gesehen kann man sagen, der sicherste Ort für einen Christen ist, im Heiligen Geist zu sein. Es sollte unser Bestreben sein und unser Ziel sein, mit dem Geist Gottes verbunden zu sein. Mehr und mehr, ihm mehr Raum zu geben, uns füllen zu lassen vom Heiligen Geist, weil wir dann wirklich Herr Jesus auch sagen werden. Was bedeutet das? Herr Jesus ist im Prinzip das allerkürzeste Glaubensbekenntnis, was es gibt. Jesus ist Herr, Punkt. Jesus ist Kyrios. Das ist ein massiver Anspruch in diesen Tagen gegen die damaligen Machthaber. Wer ist jetzt wirklich Herr? Wer ist König? Jesus ist König. Kein politischer Machthaber, kein US-Präsident und kein römischer Kaiser ist für uns in allererster Instanz König, sondern Jesus ist König. Das bedeutet für uns, wer im Geist Gottes verbunden ist, dort wirst du merken, dass der Geist Gottes etwas bewirkt, dass dein Reden und dein Handeln Jesus verkündet, Jesus groß macht. Wenn du in einem Club unterwegs bist, in einem christlichen Club, wo es, ich sag mal, sehr, sehr geistlich und spirituell zugeht, aber das Evangelium von Jesus Christus zu einem kümmerlichen, kleinen Feigenblatt verkommen ist, wo man manchmal noch vom Evangelium spricht, aber es nicht die Präsenz hat, dass Jesus Christus aus dem Mittelpunkt gerät. Da kannst du gewiss sein, dass hier auch andere Einflüsse, mindestens menschliche Einflüsse, wenn nicht sogar satanische Einflüsse, Raum gewinnen, um Jesus wegzudrängen. Aber dort, wo der Geist Gottes präsent ist, und ja, wir können viel über Geistesgaben sprechen, aber wir werden sehen, dass unser Leben und unser Reden, unser Miteinander sehr stark davon geprägt ist, dass wir Jesus Christus als Herrn bekennen und nicht die ganze Zeit uns von einer spirituellen Erfahrung zur nächsten spirituellen Erfahrung, zur nächsten spirituellen Erfahrung drehen, um der spirituellen Erfahrung willen. Versteht ihr den Gedanken? Es gibt einige Kreise, die so sehr mit dem Wunderwirken Gottes beschäftigt sind, dass wenn sie anderen Menschen von Gott erzählen, eigentlich die ganze Zeit nur noch über Wunder sprechen. Über Wunder und über Wunder und über Wunder. So hat vor einiger Zeit ein sehr bekannter, großer Prediger in Amerika selber zugegeben, hey Leute, ich habe über viele Jahre die ganze Zeit über Wunder, Wunder, Wunder gepredigt und ich habe voll aus dem Blick verloren, dass Jesus Christus Herr ist und für unsere Sünden gestorben ist und wir ein neues Leben haben in ihm und die Hoffnung in ihm. Also das Evangelium hat dieser Mann irgendwie neu entdeckt, hat gemerkt, ich bin irgendwie zu stark auf eine Seite gegangen und das ist natürlich ungesund. Aber dort, wo wir uns auf den Geist Gottes und auch auf die Geistesgaben einlassen, wird das Evangelium nicht aus dem Zentrum verrückt. Und wenn du merkst, dass in dieser Gemeinde irgendwann das Evangelium zu einem kleinen Feigenblatt geworden ist, was man alibimäßig vielleicht noch hier und da mal nennt, damit man irgendwie noch als christlich gilt, aber eigentlich die ganze Zeit im Fokus ganz andere Dinge stehen als Christus selbst, dann musst du Alarm schlagen und sagen, stopp Leute, wir müssen beten und reden. Wir haben den Fokus verloren. Denn wer im Geist Gottes redet, wer im Geist Gottes wandelt, der wird vor sich hertragen, Christus ist Herr. Amen. Und dennoch wollen wir uns diesem Thema widmen, der Geistesgaben. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie soll Gottes Reich gestaltet werden? Mit welchen Werkzeugen wollen wir diese Gemeinde bauen? Was soll unser Miteinander prägen? Und das, was uns jetzt präsentiert wird, ist der Standard, den Gott an seine Gemeinde legt. Und wir müssen uns ehrlich machen, uns prüfen, leben wir in dem, was Gott für seine Gemeinde gedacht hat? Nutzen wir quasi die Werkzeuge des Heiligen Geistes. Und ich verspreche euch, jede Gemeinde, jeder Christ arbeitet mit irgendwelchen Werkzeugen. Die Frage ist nur, ob es die Werkzeuge des Heiligen Geistes sind oder menschengemachte Werkzeuge. Ob wir Programme aufbauen, um die Menschen irgendwie am Ball zu halten, dass sie ein schönes Happening haben, wenn sie Gottesdienste besuchen, wenn sie Gemeinschaft haben mit uns. Oder nutzen wir die Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat in der Schrift und haben wir ein Verlangen auch nach diesem Material, was Gott gibt? Das ist die große Frage. Und wenn wir entscheiden, uns dem zu verschließen, werden wir Ersatzwerkzeuge nehmen aus unserer selbstgemachten Kiste und werden versuchen, lass es mich mal so salopp sagen, Gemeinde zu spielen, Gemeinde zu konstruieren, aber nicht neutestamentliche Gemeinde zu sein, so wie Jesus vorgelebt hat, so wie seine Jünger es nachgeahmt haben und in den Gemeinden dann auch etabliert haben. Deswegen ist das Thema extrem wichtig für uns. Lasst uns jetzt in die Materie einsteigen. Wir lesen die Verse 4 bis zum Schluss, Vers 31. Okay, das war sehr viel Material. Ich werde euch jetzt mal eine Definition zur Frage, was ist eine Geistesgabe, anbieten, die sehr viele Elemente zusammenfasst, was das 12. Kapitel uns über die Geistesgabe weitergibt. Weil vielleicht sitzt du hier und denkst dir, du redest die ganze Zeit Geistesgabe, aber was ist das überhaupt? Deswegen hier eine Geistesgabe ist eine vom Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung, die zur Ehre Gottes, zur Erbauung der Gemeinde und zur Verbreitung des Evangeliums dient. Ich habe das in unterschiedlichen Farben dargestellt. Wir werden uns jetzt mal diese jeweiligen Blöcke kurz anschauen und genauer nachvollziehen, was es damit auf sich hat. Also zuerst schauen wir uns an, woher kommt überhaupt dieses Wort Geistesgabe, was steckt dahinter? Dann, dass es vom Heiligen Geist bewirkt und geschenkt ist. Dann schauen wir uns die unterschiedlichen Befähigungen an. Und dann auch den Nutzen, den Wert. Hier habe ich jetzt drei Punkte aufgelistet. Die Erbauung der Gemeinde ist in 1. Korinther 12 der Hauptpunkt. Die Erbauung der Gemeinde. Okay, das Neue Testament gebraucht verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Sache. Und das macht Paulus selber. Geht mal in euren Text und in Vers 1 seht ihr schon direkt, dass Paulus so beginnt, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Dann haben wir Vers 4, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Vers 5, es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Vers 6, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Das sind die vier Begriffe, die ich euch mal hier aufgelistet habe. Im Griechischen heißen die Begriffe Pneumatikos. Das ist das, was im Vers 1 gesagt wird. Eigentlich wörtlich übersetzt heißt es einfach Geistliches. Charisma Das Wort ist so das Geläufige, wenn es um dieses Thema geht. Heißt wörtlich übersetzt Gabe oder Geschenk. Dann haben wir das dritte Wort, Diakonia. Da sollte es klingeln bei allen, das kennen wir von Diakonie. Das heißt so viel wie Dienst oder Amt, könnte man auch sagen. Und dann haben wir das griechische Wort Energema, was so viel bedeutet wie Wirkung oder auch Kräfte. Welches deutsche Wort stammt von Energema? Super. Ich bin stolz auf euch. Genau, also diese vier Begriffe benutzt Paulus synonym und sie beinhalten eigentlich alle das Gleiche. Und alles davon gibt uns eine kleine Facette wieder, worum es bei diesem Thema geht. Im Gemeindegebrauch wird üblicherweise von den Charismen gesprochen oder von den Geistesgaben. Also der Begriff des Charismas hat sich so, ich sag mal, etabliert. Das ist der Hauptbegriff. Auch, ich würde sagen, der meistverwendete Begriff, den Paulus auch für diese Dinge verwendet. Aber er begrenzt es nicht auf diese Begrifflichkeit, sondern hat auch noch Pneumatikos, Diakonia und Energema. Was wir hier an diesem Begriff alleine schon sehen, ist, dass die Geistesgaben, mit denen wir es zu tun haben, ist etwas, was nicht einfach von uns produziert wird, sondern ist etwas, was vom Geist herrührt, was etwas Geistliches ist, außerhalb unserem gewöhnlichen und natürlichen, sondern etwas Übernatürliches, was hier geschieht. In den einzelnen Befähigungen, die wir haben, die Talente, die uns Gott gibt, ist etwas Geistliches, ein geistlicher Impuls, den Gott uns gibt. Und diese geistlichen Wirkungen, die geschehen, sind keine Verdienste für ein gutes christliches Leben. Das ist nichts etwas, was irgendwie erst nach ein paar Jahren bewährter Jüngerschaft und Christsein dir gegeben wird, so als eine Art Siegel oder als Abzeichen. Du darfst jetzt meinetwegen in Sprachen reden, du darfst prophezeien, du kriegst ein Wort der Weisheit, du kriegst eine Gabe der Leitung und du kriegst eine Gabe der Lehre, weil du dich besonders bewährt hast. Geistliche Wirkungen sind keine Verdienste, sondern, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, sind etwas Geschenktes, was uns gegeben wird. Lasst uns gemeinsam mal Apostelgeschichte 19 aufschlagen, wo das sehr, sehr deutlich wird. Mir ist dieser Punkt deswegen so wichtig, weil bei vielen Christen, die ein falsches Konzept im Kopf ist, ich muss erst gewisse Dinge leisten, um etwas zu empfangen vom Herrn. So war es bei mir, als ich mich mit dem Thema des Sprachengebets beschäftigt habe, war meine persönliche Vorstellung, ich muss erstmal ein lupenreines, adäquates Gebetsleben vorweisen, ehe Gott mir sozusagen etwas im Gebetsbereich an Gabe schenkt. Das hat aber nichts mit dem biblischen Bild zu tun, wie Gott seine Geschenke verleiht. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 19 die Verse 1 bis 7. Ich habe das hier gar nicht abgedruckt. Sehr gut, dann müssen wir in unsere Bibeln schauen. Dort heißt es, es geschah aber während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Ich glaube, einigen Christen geht es heute auch so. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Also hier richtige Frischlinge, ja. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten, sprachen und weissagten, prophezeiten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also, hier wird etwas Menschen verliehen, die gerade ganz zu Beginn ihres Glaubenslebens stehen. Und man könnte meinen, okay, was sollen die denn dem Paulus prophezeien? Weil wir haben es schließlich mit Paulus zu tun. Ja? Was sollen denn Neulinge
bringen können, einem Paulus, was für ihn von Wert ist, was der Geist Gottes wirken will. Wenn hier jemand etwas zu lernen und zu lernen hat und Erbauung nötig hat, dann sind es die. Aber das sind nicht die Spielregeln im Reich Gottes. Da werden die Geringsten und die Kleinen schon gebraucht, um die Großen zu stärken. Versteht ihr? Und das macht uns enorm Mut. Es macht uns enorm Mut, dass ich, Herr, ich brauche vor dir nichts leisten. Es ist eine geistliche Wirkung und nicht ein Resultat meiner menschlichen Bemühung. Es ist ein Pneumatikos und kein Waldemarikos. Es ist nichts Waldemarisches, was hier passiert. Das ist ein schöner Begriff, oder? Ich muss den mir aufschreiben. Nichts Waldemarisches, was hier vonstatten geht, sondern es ist etwas Übernatürliches, Geistliches, was vonstatten geht. Und das kann uns extrem entspannt machen und kann uns auch erwartungsvoll machen. Ja, ist egal, wie weit ich bin. Und wenn ich mich mit Menschen messe, die da in diesem Bereich des Geistlichen irgendwie total viel Erfahrung gemacht haben. Ich nehme jetzt zum Beispiel unseren ältesten Daniel, ja, der sehr stark im Prophetischen agiert. Vielleicht haben einige, wenn sie da mit ihm so zu tun haben, so, oh Mann, ich habe das noch nie so gehabt, so krass, so, dass jemand so prophetisch redet und ich, kleines Würstchen, bin auch gar nicht so lange dabei und was, ich weiß noch nicht mal wo, was, wie steht, ja, und was soll ich jetzt irgendwie von Gott bekommen? Da bist du in dem waldemarischen Modus, der versucht irgendwie aus dem Fleisch, aus eigener Kraft irgendetwas zu produzieren und du kannst, auch in Gegenwart von Daniel und von allen anderen, sogar in Gegenwart von Paulus, wenn der Herr es will, kannst du ohne jeglichen Verdienst, ohne etwas geleistet zu haben, von Gott beschenkt werden, um etwas Geistliches zu tun, was andere stärkt, tröstet, ermuntert, aufbaut. So gute Nachricht, oder? Ihr schaut nur noch nicht so, aber das kommt, glaube ich, noch. Okay, wir sind schon ein Stück weit in diesen Bereich reingegangen, dass es nicht von uns bewirkt wird, so wie in der Definition. Das heißt, eine Geistesgabe, ein Charisma, ist eine vom Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung. Und wir schauen uns jetzt in unserem Text noch einmal an, dass Paulus das ganz genauso nochmal adressiert. Schaut mal in den Versen 4 bis 6, 1. Korinther 12, 4 bis 6. Wer kann das mal geschwind lesen? Genau. Was wir hier haben, das ist ganz interessant, in den Versen 4 bis 6 sehen wir versteckt die Wahrheit der Dreieinigkeit. Habt ihr es entdeckt? Denn tatsächlich ist es oft so in den Briefen von Paulus, dass der Begriff Theos oder Theos für Gott, für den Vater reserviert ist. Der Begriff Kyrios, Herr, für Jesus reserviert ist. Und der Begriff Geist für den Heiligen Geist reserviert ist. Und deswegen haben wir hier, wer teilt hier aus? Gott ist es in seiner Dreieinigkeit, der austeilt. Es ist ganz interessant, dass er diesen Dreiklang bringt, der Dreieinigkeit. Das ist, ich sag mal, eine Regel, die bricht Paulus auch manchmal. Manchmal nennt er auch den Geist Herrn und auch Jesus Gott. Also da gibt es auch Überlappungen. Aber aus meiner Perspektive ist das, was er hier macht, dass er die Dreieinigkeit hier reinbringt und dass sie gemeinsam an diesem Prozess beteiligt sind, aber später in Vers 11 doch den Fokus auf den Geist Gottes legt, was der Geist Gottes tut bei den Geistesgaben. Dass der Geist wirkt und dass der Geist austeilt, wie er will. Also die Zuweisung geschieht nicht durch uns, dass wir einfach picking and choosing, ich möchte das haben, ich will allein das haben, sondern es ist ein souveränes Geschehen, was der Geist Gottes bestimmt. So. Das ist ein Teil meiner Definition und das ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Vom Geist Gottes geschenkt, so wie er möchte. Das ist aber nicht das Einzige. Denn Paulus wiederholt, und das haben wir vorhin auch gesehen, in Vers 31, schaut mal, heißt es, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und da kriegen wir Christen schnell einen Knoten im Kopf und sagen, wenn der Geist tut, was er will, dann kann ich mich doch ruhig einfach hinsetzen und nichts tun. Das ist aber irgendwie keine biblische Logik. In der biblischen Logik gilt, Gott tut, was er will und er wird es tun. Aber am Ende des Kapitels sagt Paulus, und übrigens, eifert. Und das zeigt uns, dass es hier auch eine Komponente auf unserer Seite gibt, dass wir auch empfangen wollen sollen. Dass wir empfangen wollen sollen, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Also nicht etwas, was der Herr allein tut. Ja, er tut am Ende, was er möchte und er gibt mir nur das, was er will. Und dennoch werden wir dazu aufgerufen, suche diese Dinge, strebe nach diesen Dingen. Also Paulus betont mehrfach die menschliche Seite, aber lässt die göttliche Seite nicht außer Acht. Und hier haben wir so eine heilige Kooperation, die Gott mit uns schmiedet. Er nimmt uns wie Freunde mit in seinem Plan. Wir sind nicht einfach Marionetten in seinem Spiel, sondern wir sollen mit ihm gemeinsam interagieren. Und Gott tut uns seinen Willen kund und hat den Wunsch, dass das, was er uns zuruft, Resonanz findet in unseren Herzen und dass wir dem Folge leisten und gerne das in Anspruch nehmen, was Gott sagt. Wenn ich Geschenke daheim habe und sie meinetwegen zu Weihnachten oder so meinen Kindern präsentiere, dann müssen sie auch eifern wollen und danach streben wollen. Bei Kindern muss man das nicht sagen. Die streben auch danach, wenn du gar keine Geschenke im Petto hast. Aber der Herr hat immer Geschenke im Petto. Es ist niemand, der einfach leer ausgeht. Deswegen sollten wir uns fragen, haben wir vielleicht nicht, weil wir nicht bitten? Kennt ihr diese Passage? Und das ist eine wichtige Frage an dieser Stelle, wenn es heißt, dass der Herr diese Dinge tut. Ich schreibe euch das mal daneben. In Jakobus 4, Vers 2 lesen wir das. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nicht, weil Gott nicht geben will, sondern weil ihr nicht glaubt, dass Gott ein guter Geber ist und dass ihr etwas geschenkt bekommen dürft, weil ihr vielleicht noch im waldemarischen Modus unterwegs seid und versucht, Dinge zu verdienen, die man nur geschenkt kriegen kann. Eine schöne Passage an dieser Stelle ist auch Lukas 11, Vers 13, wo es darum geht, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer sucht, der wird finden. Und wenn ihr sogar euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und wenn du das Gefühl hast, ich habe zu wenig Heiliger Geist in meinem Leben, na, vielleicht wäre ein Suchen, Klopfen und Bitten angesagt, zu sagen, okay, ich strebe und ich eifer und ich suche. Aber wenn das nicht stattfindet, wenn wir das einfach irgendwie vor uns herschieben, dann wird auch wenig Kraft da sein. Dann wird wenig Energema in unserem Leben womöglich zu finden sein. Wir werden nicht das komplette Potenzial, was Gott angelegt hat, ausschöpfen können. Weil wir dann doch sagen, ach, ich versuche es doch auf meine Weise. Kennt ihr sowas, so auf eigene Faust Dinge zu machen? Ich kenne das sehr, sehr gut. Und irgendwann frage ich mich, warum bin ich platt? Warum bin ich müde? Warum ist das anstrengend, was ich für den Herrn hier gerade versuche? Vielleicht, weil du nicht eine Sekunde nachgedacht hast, zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, bitte fülle mich mit dem Heiligen Geist. Du gibst ihn gerne. Du gibst ihn gerne und ohne Maß, heißt es, oder? Darum dieser Begriff, ja, ich habe ihn noch einmal hier, Vers 31, eifert. Im Griechischen ist das der Begriff, das darf ich euch nicht vorenthalten, zelutein. Okay, ist kein Griechischkurs, ich weiß, ja, aber das mute ich euch mal zu. Kennt jemand diesen Wort zelutein? Klingelt da irgendwas? Zeloten, ja, Eiferer, Strebende, Suchende. Wenn du sagst, warte mal, was du sagst, ist an sich nicht schlecht, ich bin nicht dagegen, ich bin offen dafür. Ist das nicht genau das, was Paulus sagt? Sei einfach offen, sei nicht dagegen. Das ist nicht die Haltung, die wir einnehmen sollen zu dem Thema der Geistesgaben. Auch wenn du sagst, das ist mir ein bisschen spooky, ich habe damit noch nicht so viele Berührungen, ich verstehe vieles gar nicht, ich bin aber offen dafür. Das ist nicht das, was Paulus will. Paulus will, dass du ein Zelot wirst. Und die Zeloten, die Jünger, die Zeloten genannt wurden, das waren Haudegen. Das waren krasse Typen. Sie haben gebrannt. Sie haben alles hineingelegt. Sie waren nicht passiv. Sie waren nicht im neutralen Bereich, sondern sie haben alles dran gesetzt, alles zu tun, was geht. Versteht ihr? Und deswegen finde ich schön, dass Paulus diesen Begriff gebraucht. Es ist ein Begriff der aktiven Bemühung. Und wenn wir das lesen, du bist gleich dran, ist die Frage, die ich mir selber stelle, wenn ich immer zu dieser Passage komme. Waldemar, wann hast du das letzte Mal um neue Gnadengaben gebetet? Bete ich überhaupt dafür? Beten wir überhaupt dafür? Und wenn nein, dann welche Gründe haben wir, dass wir es nicht tun? Wir machen jetzt mal Folgendes. Um auf deine Frage zu kommen, werden wir uns jetzt mal die anderen Passagen im Neuen Testament, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir werden uns jetzt mal eine Auflistung anschauen von den Geistesgaben, um einen Überblick zu bekommen, was gibt es überhaupt? Und dann kommen wir auf diese Frage, wie ist das dann mit den Geistesgaben? Sind die charakterabhängig? Das Neue Testament nennt nämlich sehr viele unterschiedliche Gaben. Wir haben den größten Auszug hier in unserem Text. Und ich möchte ihn mit euch jetzt nochmal mir genau anschauen im Überblick. Wir werden uns jetzt 1. Korinther 12 anschauen. Wir werden uns Römer 12 anschauen. Wir werden uns Epheser 4 und 1. Petrus 4 anschauen. Die anderen Texte sind sehr, sehr kurz. Kurze Zusammenfassung, das, was an langen Texten ist, ist das hier. Sehr einfach zu merken, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Sehr, sehr einfach zu merken. Nächste Woche frage ich ab. Nee, nächste Woche haben wir gar keinen Bibelkreis, in 2 Wochen. Okay, so schaut mal, wir markieren jetzt einfach mal die Gaben, die wir in dem Text finden. In 1. Korinther 12, 8 bis 10 lesen wir. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben. Hier ist irgendwie nicht der normale verfügbare Glauben, den jeder Christ hat gemeint, sondern so eine Extraportion Glauben, Glauben über die Maße, wo alle sagen, okay, ich glaube an Gott, aber ich kann nicht mehr, dass dann jemand um die Ecke kommt, charismatisch begabt und sagt, und ich glaube dennoch. Und Gott dadurch dann auch wirkt. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, Gnadengaben der Heilungen. Einem anderen aber Wunderwirkung, Weissagung oder Prophezeiung. Ich benutze gerne den Begriff Prophezeiung und nicht Weissagung, weil Weissagung oft in den Ohren wie Wahrsagung oder wisst ihr. Aber gut, ist aber nicht das Gleiche. Unterscheidung der Geister. Verschiedene Arten von Sprachen, also das Sprachengebet, einige sagen Zungenreden oder Zungenbeten. Einem anderen aber die Auslegung der Sprachen, also das zu interpretieren, was jemand in unverständlichen Sprachen gebetet hat. In Vers 28 geht es weiter. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann, jetzt haben wir hier Wiederholungen, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen sind in etwa, hier haben wir es wieder, Apostel, Propheten, Lehrer, haben alle Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Okay, das war 1. Korinther 12, die Palette, die Paulus anbietet an Geistesgaben. Römer 12, Vers 6 bis 8. Römer 12, Vers 6 bis 8. Da wir aber verschiedene, hier haben wir es wieder, Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der, jetzt kommt ein schönes Wort, ermahnt steht in den meisten Übersetzungen. In älteren Übersetzungen wird fast immer dieser griechische Begriff mit ermahnt wiedergegeben. Das Problem ist, dass dieser Begriff viel, viel mehr beinhaltet als Ermahnung. Ermahnung ist bei uns so, Reinhold,
Ich sehe dich.
Und wir brauchen das auch manchmal. Wir brauchen auch mal Ermahnung. Aber das ist nicht alles das, was dieser Begriff, dieser schöne Begriff beinhaltet. Der beinhaltet nämlich neben Ermahnung auch Ermutigung, Tröstung, Stärkung, Auferbauung. Ja, also viel, viel mehr Synonyme, die eigentlich etwas auch, ich sag mal, Förderliches, so Schönes beschreiben. Deswegen übersetze ich an dieser Stelle, es sei der, der seelsorgerlich wirkt. Das ist nämlich die ganze Palette der Seelsorge, was hier passiert. Der ermahnt, ermutigt, tröstet, stärkt. Jeder, der schon mal Seelsorge in Anspruch genommen hat oder auch selber Seelsorge gegeben hat, weiß, diese ganze Palette braucht man. Das soll er tun in der Ermahnung, Ermutigung, Tröstung, Stärkung. Der abgibt in Einfalt, geben ist eine Geistesgabe. Jeder Christ ist dazu aufgefordert zu geben. Aber es gibt Charismen des Gebens. Menschen, die extrem großzügig sind und alles geben und überhaupt keine Sekunde dann darüber nachdenken, was morgen ist. Der vorsteht oder leitet mit Fleiß und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also hier haben wir nochmal eine andere Facette von Geistgaben, einige Wiederholungen. Wir kommen jetzt zu Epheser 4, 11 bis 12. Und er, hier ist von Jesus die Rede, und er hat die einen als, hier haben wir es wieder, Apostel gegeben, andere als Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also für die Erbauung der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Wie jeder, hier spricht Petrus, und hört, jetzt klingelt wieder, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus ist hier super allgemein. Er geht nicht Paulus so in die Facetten hinein, sondern beschreibt einfach zwei, ich sag mal, Gabenkategorien. Redebegabungen und Dienstbegabungen. Manchmal denken wir, dass diejenigen geistbegabt sind, die irgendwie redebegabt sind, die irgendwie die Masse bewegen können in Evangelisation, Predigt, Lehre, Prophezeiung, in Sprachengebet. Aber für Petrus ist klar, nicht nur die, ich sag mal, die auf der Plattform vorne stehen und so eloquent daherkommen, werden vom Geist Gottes gebraucht, sondern auch diejenigen, die dienen. Und wir haben eben gerade einige Punkte gehört. Barmherzigkeit, Geben, Dienst, Seelsorge. Das sind Dinge, die viel im Hintergrund passieren, aber ebenso notwendig sind. Ebenso notwendig sind. So, und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage, die du eben gerade gestellt hast. Sind diese Begabungen irgendwie charakterlicher Natur? Was würdet ihr sagen? Hängt es vom Charakter ab, welche Geistesgabe ein Mensch, ein Christ empfängt? Was würdet ihr sagen? Also Mose hat einen Auftrag bekommen, auch eine Ausrüstung sollte er bekommen vom Herrn, die er nicht wollte, die nicht seiner Natur entsprach, hat dann den Aaron zur Seite bekommen und in den alttestamentlichen Berichten lesen wir, dass immer, wenn dann der Redeakt kam, Aaron auftrat, aber wenn du den Verlauf liest, irgendwann ist Aaron weg. Es ist super zu lesen, wie Aaron irgendwie so an der Seite steht, wie so eine Art, das hört sich jetzt blöd an, gut, dass Aaron jetzt nicht dabei ist, so eine Krücke, ja, eine Krücke auf dem Weg, aber irgendwann tritt Aaron in den Hintergrund, damit Mose endlich in die Stellung kommt, die Gott für ihn gedacht hat. Ja, aber Mose war ein taffer, harter Kerl. Diese Nuss hat der Herr anscheinend nicht so schnell geknackt mit ihm. Vielleicht zum Guten für Mose. Und war, das ist auch echt nachsichtig vom Herrn, oder? Ich finde es krass, dass er sich darauf einlässt. Ich finde, das ist phänomenal. Wenn wir sagen, nee, das geht nicht. Okay, Plan B. Ich glaube nicht, dass es bei Gott einen Plan B gibt. Ich glaube, dass es immer Plan A gibt. Aber aus menschlicher Perspektive, Aus menschlicher Perspektive lässt er sich darauf ein und sagt, okay, aufgrund deiner Schwachheit lasse ich mich darauf ein, aber am Ende des Tages komme ich zu dem, was ich wollte. Und dann steht Mose tatsächlich allein da. Aber hier sehen wir genau in diesem Hinweis, dass viele gesagt haben, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dennoch wurden sie zugerüstet vom Herrn und haben genau das getan, wozu Gott sie berufen hat und nicht, was sie sich ausgesucht haben oder was ihre Veranlagung war. Bitte. Sind natürliche Fähigkeiten, weil davon haben wir ja einige in unserem Text. Es sind jetzt nicht alles, ich sag mal, hochgeistliche Angelegenheiten. Sind natürliche Fähigkeiten dann automatisch auch deine geistlichen Begabungen dann auch in der Gemeinde? Ich sag euch mal eins. Viele Gemeinden funktionieren genau so. Die schauen, wer ist gut im Natürlichen in gewissen Bereichen, dann setzen wir diese Person auch im geistlichen Bereich in diese Positionen. Hier haben wir einen Personalleiter, na, das wird doch der perfekte Gemeindeleiter, der auch die Mitarbeiter in der Gemeinde gut koordinieren kann. Versteht ihr den Gedankengang? Es sind unendlich vielen Gemeinden, dass in den Leitungsstrukturen die, ich sag mal, die dann die erste Geige spielen, die auch in der Welt, ich sag mal, die Managerposten besetzen und vielleicht auch geschäftsmäßig sehr, sehr gut unterwegs sind. Und das sind dann unsere Leute, die wir dann ganz natürlich einsetzen, weil das sind Männer und Frauen mit Einfluss. Sie können Einfluss ausüben und deswegen kopieren wir das in die Gemeinde. Die werden schon richten. Die haben den Überblick, die können gut organisieren. Ich habe nicht ohne Grund am Anfang gesagt, wenn wir uns nicht auf die Geistesgaben konzentrieren, werden wir irgendwann selbstgemachte Instrumente nehmen und werden Gemeinde anfangen zu spielen. Werden fleischlich diese Gemeinde aufbauen und nicht mit dem Geist. Falls jetzt ein Personalmanager hier in unseren Reihen sitzen sollte, es ist natürlich möglich, dass ein Personalleiter auch ein guter Gemeindeleiter ist. Vor allem geht das ja auch ins Internet. Ne? Und einige denken dann vielleicht, Moment mal, ich bin ein guter Gemeindeleiter und auch Personalleiter. Kann natürlich sein. Ich glaube auch, dass es oft Überlappungen gibt mit meinem Charakter und den Talenten, die Gott mir dann gibt. Aber ich glaube, dass es nicht eins zu eins zu setzen ist. Es würde nämlich bedeuten, dass jeder Schullehrer dazu gesetzt ist und berufen ist, hier diesen Platz einzunehmen und Gemeinde zu lehren. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das ist nur, weil du ein Schullehrer bist und eine Klasse unterrichtest, und das kannst du vielleicht hervorragend, heißt es noch lange nicht, dass du die Wahrheiten Gottes in einer Art und Weise vermitteln kannst, wie der Geist Gottes es verwenden möchte in einer Gemeinde. Und so kann es sein, dass Menschen mit einem, wie sage ich es, dass es nicht komisch klingt, sehr einfache Menschen, vielleicht manchmal sogar auf uns wirkende einfältige Menschen, wo wir denken, was hat diese Person in der Welt irgendwie für einen Status, irgendwas, hat nichts zu melden, arbeitet vielleicht wirklich so, wo ich denke, okay, das kann jeder, das ist jetzt nicht so die hohe Kunst. Aber wenn diese Person dann auf einmal das Mikrofon in die Hand nimmt und die Gemeinde vor Gottes Thron stellt, was zum Wort Gottes lehrt, dann zieht es dir die Schuhe aus. Aber nicht, weil die Person eine natürliche, weltliche Stellung hätte, sondern weil da Salbung hinter ist. Eine Kraft Gottes, ein Pneumatikos. Etwas Geistliches, was du nicht machen kannst und was vielleicht mit deinem Charakter und mit deinem Wesen wenig zu tun hat. Und so kann jemand, der von seinem Erscheinungsbild eher ein schüchterner Typ ist, an der Kanzel ein Gigant sein. Und denkst, was ist das für ein Mann? Wenn der über Jesus spricht, bist du platt. Aber wenn du ihn danach triffst, ist er sehr unscheinbar. Kennt ihr John Piper? Wir hatten es gestern drum, ne? Wir haben gestern darüber gesprochen. John Piper ist ein exzellenter Bibellehrer und Prediger. Ich habe ihn einmal erlebt. Und dann ist er auf der Bühne gegangen, das erste Mal live gesehen, ein sehr schmächtiger, alter kleiner Mann geht auf die Kanzel, schlägt die Bibel auf und dann ledert der ab, dass du platt danach bist und denkst, woher nimmt er das, wie er hier den ganzen Saal vor Gott stellt? Das ist krass. Danach ist er von der Bühne runter und dann sind die ganzen jungen Leute auf ihn drauf, die Traube um ihn herum und dann bin ich, wollte natürlich nicht haschen und so, also ich laufe jetzt auch zu ihm und will ihn anfassen, also ich schaue mir das von Weitem an. Ich wollte mir das Spektakel anschauen und sehe dann, wie alle dann um ihn herum stehen. Als Mensch, du würdest immer an ihm vorbeigehen. Ein unfassbar unscheinbarer Typ, der von seiner Stellung, von seiner natürlichen Ausstrahlung nichts hermacht. Aber wenn er die Bibel in die Hand nimmt, dann hörst du Stunden zu, weil Salbung hintersteckt, weil ein Charisma dahinter steht. Und deswegen ist es so nötig, dass wir nicht nur Pastoren haben, die ein Charisma haben, sondern dass wir miteinander nicht nur Gemeinde spielen, sondern Gemeinde bauen mit den Charismen, mit den Geschenken, die Gott dir und mir geben möchte. Ja. Großartig. So ist es. Dankeschön. Das ist das allerbeste Beispiel. Genau. Woher hat er diese Vollmacht? Auch die anderen haben gesagt, der spricht nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern der spricht mit Vollmacht. Die anderen haben aber gelernt und geschuftet und gelehrt, die wussten alles auswendig. Und wenn Jesus seinen Mund aufgemacht hat, dann war da was hinter, was anderes, von anderer Art. Von anderer Art. Und es wäre jammerschade, wenn wir uns damit zufrieden geben, mit dem, was wir aus natürlicher Kraft können. Überlegt mal, wie viel verloren geht, wie viel Potenzial unausgeschöpft bleibt, weil wir uns mit dem zufrieden geben, was wir aus eigener Natürlichkeit können. Nur weil jemand in den Reihen sitzt und ein Hammermusiker ist, heißt das noch lange nicht, dass er die Gemeinde in die Anbetung Gottes führen kann musikalisch und in den Lobpreis. Aber du kannst jemandem eine Klampfe in die Hand geben, der kann 4 Akkorde und du bist blank und lobst den Herrn wie niemals zuvor. Und deswegen ist für uns wichtig, uns nicht von den natürlichen Befähigungen und Talentierungen leiten zu lassen, sondern zu fragen, Herr, was hast du gegeben? Und es kann natürlich, und das ist dann oft schön, wenn natürliche und übernatürliche Talentierung einhergeht. Woran erkennt man das? Ich denke, man erkennt das daran, ob das, was ich natürlich kann, was mir natürlich gegeben ist, ob wenn ich das im Reich Gottes verwende, ob ich dort eine Auswirkung und Frucht und Kraft erkenne, die durch diese Talentierung bewirkt wird. Dass da etwas über die Maßen entsteht. Also nicht jetzt, okay, nur wenn eine Erweckung losbricht, weil ich etwas mache, sondern ich merke, hier ist ein gutes geistliches Resultat, was zur Erbauung der gesamten Gemeinde dient und Jesus größer macht in unserem Miteinander. In 1. Korinther 12, Vers 7, dort heißt es, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und in den Versen 25 bis 26 heißt es, dass die Glieder füreinander Sorge haben. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Hier geht es um das Miteinander, dass unsere Geistesgaben dazu da sind, die Gemeinde zu erbauen. Das ist ein Zweck von den Geistesgaben. Wir hatten es vorhin in unserer Definition, wenn ich sie hier finde. Eine Geistesgabe ist eine vom Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung, die zur Ehre Gottes, zur Erbauung der Gemeinde und zur Verbreitung des Evangeliums dient. 1. Korinther 12 legt den Fokus auf die Erbauung in der Gemeinde, dass man füreinander Sorge trägt und als Glied am Leib einander ergänzt. das bedeutet, dass die Gabe, die du hast, auch immer eine Aufgabe ist. Es ist nicht einfach nur etwas, was du für dich alleine hast, sondern was zum Nutzen gegeben ist im Miteinander, dass andere davon profitieren. Geistbegabte sind auch Berufene an ihrem Nächsten. Wenn du dich fragst, ich bin in einer Gemeinde, bin ich nur dazu da zu konsumieren? Nein, du bist dazu da zu eifern nach den Geistesgaben, um einen Nutzen zu haben für deine Geschwister. Du sollst Gott lieben und auch deinen Nächsten lieben. Und frage dich einfach, bin ich vom, das hört sich echt im Deutschen fies an, ne? Bin ich vom Nutzen? Bin ich nützlich? Hat meine Gegenwart einen Mehrwert für andere? Diene ich anderen, wenn ich da bin? Oder bin ich dazu da wie eine Made im Speck, die sich einfach nur von dem ernährt, was andere geben, aber ich bin gar nicht in der Lage, weiterzugeben? Und wir sehen in unserem Text, dass alle Glieder aufgerufen sind. Das bedeutet, jeder ist charismatisch, um das mal mit diesem Begriff zu verwenden, jeder ist charismatisch begabt. Jeder in diesem Raum, der sagt, Jesus ist Herr und das vom ganzen Herzen meint, ist charismatisch begabt. Jedes Organ im Leib hat eine charismatische Funktion. Die Frage ist, welche Aufgabe füllst du aus? Welches Charisma, welches Pneumatikos, welches Diakonia und welches Energema siehst du in deinem Leben? Kennst du deine Geistesgabe? Wo bemerkt, das hat nichts mit, oh, jetzt zeige ich mal den Leuten, was ich so drauf habe, mein Gabenkatalog ist 1, 2, 3, 4. Darum geht es nicht. Sondern ganz nüchtern zu betrachten, das ist das, was der Herr mir gegeben hat. Wenn Harry jetzt sagt, ich habe, keine Ahnung, die Gabe der Hilfeleistungen, dann ist es nichts, wo er sich irgendwie auf die Schulter klopfen kann, weil wir haben gelernt, es ist gegeben, es ist geschenkt. Ehre gebührt nicht dem Träger der Gabe, sondern dem Geber der Gabe. Das bedeutet, wenn ich sage, ich habe die Geistesgabe XY empfangen, ist es gleichzeitig, danke Herr für das, was du geschenkt hast und nicht etwas, wie toll ich bin. Okay, dann frage ich anders. Was haben andere in eurem Leben, Dankeschön für diese großartige Vorlage, was haben andere in eurem Leben an Geistesgabe, an göttlicher Gnadenwirkung in eurem Leben erkannt? Es ist viel besser. Viel demütiger. Andere sagen über mich. Bitteschön, endlich die Erste, danke. Großartig. Übrigens, du hast eben gerade gesagt, dass du da auch manchmal übers Ziel hinausschießt. Nur weil wir in dem, womit wir begabt sind, Fehler machen, heißt es nicht, dass wir kein Charisma darin hätten. Weil das war das Grundproblem in Korinth. Sie hatten Gnadengaben, aber haben sie falsch ausgeübt, haben sie unweise ausgeübt. Sie haben wild durcheinander prophezeit, sie haben wild durcheinander in Sprachen gebetet, sodass niemand irgendwie einen Sinn mehr erschließen konnte von dem, was da gerade passiert. Hat gesagt, Leute, es ist gut, dass ihr da begabt seid, eifert noch mehr danach, aber seid weise im Umgang mit diesen Dingen. Deswegen, wenn jemand da eine Begabung hat und Fehler macht, heißt es nicht, okay, das ist nicht vom Herrn, sondern ich muss hier reifen. Und es ist gut, dass du das selber auch erkennst. Vielleicht manchmal zu spät, aber immerhin. Besser als gar nicht. Wir haben jetzt hier eine große Palette, einen Geschenketisch quasi. An Gaben. Welche Gabe würdest du sagen, wenn ich das lese, da bleibe ich immer hängen. Dann denke ich so, wenn Gott mir das geben würde, das würde mich freuen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, Herr, dann würde ich mir vom Gabentisch das aussuchen. Also ich würde mir die Gabe der Auslegung von Sprachen wünschen. Das ist etwas, wo ich immer stehen bleibe, weil ich weiß, dass viele Christen in Sprachen beten Und Gott hat mir auch diese Gabe geschenkt. Und das freut mich auch. Aber ich sehe so wenig Christen, die auch die Gabe der Auslegung der Sprachenrede haben. Und weil diese Gabe nicht existiert, habe ich manchmal das Gefühl, also unter Gemeinden, erleben wir nicht den Segen durch öffentliches Sprachenreden und Auslegung der Sprachenrede. Und so verzieht sich jeder, sag mal, Sprachenredner in sein stilles Kämmerlein und betet für sich. Und das ist auch gut. Paulus hat es selber auch gemacht und sagt auch, hey, tut es. Aber er sagt auch, dass wenn wir zusammenkommen, dass auch das stattfinden soll. Und das erlebe ich nahezu selten. Und das ist etwas, wo ich immer stehen bleibe und denke, Herr, an dieser Stelle bist du auch meiner Meinung. Super. Vielleicht denkt ihr, das ist so eine alberne Übung jetzt, zu sagen, was wünsche ich mir, was hat denn das für einen Wert? Gottes Geist ist ja souverän in der Austeilung der Gaben. Und das ist so. Nur weil du dir etwas wünschst an Geistesgabe, heißt es nicht, dass du sie empfängst. Und dennoch muss man ja irgendwo anfangen, oder? Und ich denke, es ist nichts Verkehrtes. Ich habe es so gemacht als Jugendlicher, als ich mit diesem Text konfrontiert wurde, wusste ich natürlich nicht, Herr, was hast du für mich bereitgelegt. Aber ich habe Gottes Wort gelesen, habe darauf Acht gegeben, wo bleibe ich stehen, innerlich, wo stolper ich immer wieder und denke, hier regt sich Leidenschaft. Und dann habe ich das einfach zu einem Gebet formuliert. Herr, gib mir das, wenn du es willst. Ich fange jetzt an zu eifern. Ich fange an, mich aktiv zu bemühen. Nicht als Verdienst auf Leistung hin, sondern ich möchte dir zum Ausdruck bringen, ich möchte das wirklich. Ich möchte die Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben erleben. Auch wenn es über mein Begreifen und Verstehen geht. Auch wenn ich die Gabe noch nicht ganz verstehe und was dabei am Ende rauskommt. Aber ich möchte diese oder jene Gabe gerne von dir haben. So beginnt es, dass wir anfangen, Gott in den Ohren zu legen und sagen, Herr. Und dann warten wir einfach, was passiert. Wir werden uns noch mal einander mal stärker damit auseinandersetzen. Wie empfängt man Geistesgaben? Aber an dieser Stelle, das ist sozusagen die erste Lektion. Bete. Bete. Nimm Brüder oder Schwestern zur Seite und sag, bete für mich. Lege mir die Hand auf und lass uns gemeinsam beten, dass Gott etwas freisetzt in meinem Leben. Und das ist meine letzte Frage. Wann willst du damit anfangen, es zu tun? Es hat also nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist eigentlich eine Bitte um Segen Gottes, damit man für andere ein Segen wird. Und daran ist nichts Verkehrtes, ist nichts Egoistisches, sondern Gott hat es so gemacht. Und das kann uns echt Mut machen. Amen.